Ein herzliches Willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder die Ausgeschlafenen, die wohl Vorbereiteten, die übermäßig frühzeitig Vorbereiteten, Max Bringmann und Alexander Röske. Grüß euch.
Da sind wir. Grüße.
Hallihallo.
Als erstes eine kleine Entschuldigung vorweg. Die letzte Buchbesprechung Besuch der alten Dame kam ein bisschen spät. Das lag an mir. Ich habe einfach keine Zeit gehabt, das zu schneiden. Das hatte berufliche Gründe und dementsprechend hat die sich ein wenig verspätet, ist aber jetzt live. Ich hoffe, wir kriegen das in nächster Zeit wieder ein bisschen besser hin. Aber es kann sein, dass du so die ein oder andere Folge jetzt noch etwas, dass es quasi Folgenrhythmusstörungen gibt bei uns in den nächsten Monaten. Ich bitte das zu entschuldigen, aber wir versuchen weiterhin jeden Monat eine Buchbesprechung zu bringen. Und eine Sonderfolge. Und das heute ist eben eine solche Sonderfolge. Und unser Plan heute ist, das eigentlich ganz kurz zu halten. Aber jeder von uns hat ein Büchlein gelesen. Und das wollen wir euch hier an dieser Stelle kurz vorstellen. Oder diese drei Bücher wollen wir euch an dieser Stelle kurz vorstellen. Und das umfangreichste oder die umfangreichste Rezension hat wahrscheinlich Max gemacht. Deswegen würde ich sagen, Max fängt an. Und dann Alex und ich machen den Schluss, oder?
Ja, das können wir so machen.
Wunderschön. Dann, Max, welches Buch hast du denn als letztes beendet oder beziehungsweise welches möchtest du denn hier rezensieren?
Ich möchte gerne von Wolfgang Benz Exil, Geschichte einer Vertreibung von 1933 bis 1945 vorstellen. Ein Buch, das mir der CH Beck Verlag, ich hatte angefragt, ob ich das bekommen kann, weil mich das Thema sehr interessiert, zugesendet hat und dementsprechend möchte ich natürlich auch mein Senf dazugeben. Ja, vielleicht habt ihr dann ja auch noch eine Frage zum Inhalt, aber ansonsten würde ich erstmal loslegen. Der im Jahr 2010 emeritierte Historiker Wolfgang Benz widmet sich in dieser ca. 350 Seiten Fließtext langen Studie dem Exil und den Exilantinnen und Exilanten, die dieses erleben mussten. Dabei baut er sein Buch unverständlicherweise aber so auf, dass er mit der politischen Emigration während des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik beginnt. Darauf wird er aber im weiteren Verlauf des Buches wird keinerlei Bezug genommen. Danach strukturiert er den Text thematisch, was zu häufigen Querverbindungen und Aha-Erlebnissen führt, weil man einige handelnde Personen schon einmal gehört hatte und diese dann im Zusammenhang verstehen kann. Zuerst schildert er die Geschichten einiger Emigranten, die direkt vor oder nach der Machtergreifung fliehen mussten. Dabei geht er vor allem auf die Brüche in deren Lebensläufen ein, die zu einem kulturellen Exil, was man meistens daran merkt, dass sie mit der Sprache Probleme hatten bzw. sie niemals heimisch wurden, großen Karrierebrüchen, oder im schlimmsten Fall gar Suiziden führten. Ein ganzes Kapitel widmet er der Vertreibung jüdischen Lebens aus Deutschland, geht dabei auf die unterschiedlichen Etappen der Judenverfolgung ein. Das heißt, dass gerade zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes durchaus eine paradoxe Emigrationspolitik der Nazis praktiziert wurde. Während man es den Jüdinnen und Juden so schmackhaft, und schmackhaft natürlich in Anführungszeichen, wie möglich machen wollte, das Land zu verlassen, baute man sehr hohe bürokratische und entwürdigende und ausbeuterische Hürden ein. Dabei treten aus den Einzelschicksen die allgemeinen Probleme deutlich zutage. Woher bekommt man eine Einreisegenehmigung? Woher die nötigen Papiere? Sind alle Abgaben und Steuern bezahlt? Und so weiter und so fort. Erwähnung finden muss hierbei ein Beispiel. Ernst Löwy, dessen Immigrationsgeschichte beeindruckt, weil er unsäglich viele Steine aus seinem Weg räumen musste, um in Sicherheit leben zu können. Dieser hat nach seiner Rückkehr nach Deutschland ein bestimmtes Institut aufgebaut und dabei sogar mit dem Autor eine persönliche, ja, die haben sich kennengelernt, aber was genau, lasse ich hier noch bewusst offen. Das Kapitel zu den Orten des Exils ist insoweit interessant, als dass man einige klassische Orte der Exilierung schon kannte. Prag oder Brünn in der Tschechoslowakei, natürlich nur bis 1938. Wien, kennt man ja auch, bis zum Anschluss Österreichs. Oder Amsterdam, oder aber Paris und Marseille, was man schon von Uwe Wittstocks Buch Marseille 1940, Philipp, liege ich richtig?
Ich glaube, ja.
Ja, woher man das schon kennt. Auch London, ja. Moskau und New York bzw. die USA allgemein kann man als Exilorte kennen. Aber dass Shanghai, Buenos Aires, Ibibobo in Bolivien und Sydney und Melbourne auch mehrere tausend Flüchtlinge aufnahmen, das war mir persönlich sehr neu. Emotional demgegenüber sind die Kindertransporte. Vor allem, wenn man sich auf die einzelnen Schicksale einlässt, die Wolfgang Benz schildert. Dabei wird er aber nie rührselig, sondern schildert pragmatisch und sachlich die Fälle, die trotzdem nicht spurlos an einem vorbeigehen. Die zahlreichen Unterstützer der Exilierten finden hier ihr angemessenes Denkmal. Wie schwierig es war, nach Palästina zu kommen, damals immerhin britisches Mandatsgebiet. Welche Probleme die Schriftsteller hatten, die nicht so wohlhabend leben konnten wie Thomas Mann und Leon Feuchtwanger. Welch unkritisches Verhalten in Moskau auf dem weithin beachteten und beschriebenen Schriftstellerkongress vorherrschte und wie sich die Rückkehr aus dem Exil gestaltete, behandelt Wolfgang Benz ebenso ausführlich. Wahrlich kritisch muss man hier, trotz Rezensionsexemplar, mit dem Lektorat des C.A. Beck Verlags umgehen. Tippfehler, Ausdrucksmängel und andere Kleinigkeiten, die in ersten Auflagen durchaus ein-, zweimal vorkommen können, sind aus meiner Sicht hier viel zu oft vorgekommen. Minimum 10 Fehler sind mir während des Lesens aufgefallen. Kleinigkeiten, wo nicht standardsprachlich gearbeitet wird, Tippfehler, fehlende Buchstaben, einzeln absolut unproblematisch, im Gesamten aber bei dem Preis viel zu viel. Dass nicht jeder exilierte Politiker und jede geflohene Schriftstellerin im Buch vorkommen kann, ist absolut einleuchtend. Es ist ein Überblicksbuch. Aber wie jemand vom schriftstellerischen Rang und der reichhaltigen Fluchtgeschichte wie Stefan Zweig kein einziges Mal im Buch erwähnt wird, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Als einer der wenigen deutschsprachigen Schriftsteller endet er zwar verehrt, aber als Person gebrochen in Petropolis, Brasilien und nimmt sich dort mit seiner Frau das Leben. In Summe ist das Buch für jeden Geschichts- und Exilinteressierten Leser eine Bereicherung. Selten kann man so konzentriert Neues über die unterschiedlichsten Exilerfahrungen von einfachen und prominenten Menschen lernen, die schwierigen Bedingungen ihres Weges und die spannenden weiteren Lebenswege nach der Flucht. Trotz kleinerer Mängel, die zumindest teilweise in einer zweiten Auflage korrigiert werden können, ist dieses Buch für mich empfehlenswert.
Sehr schön, danke. Wird sich gleich eine Frage von mir anschließen. Also zum einen klang das jetzt ein bisschen so, als würde sich gemeinsam mit den Wittstock-Büchern eine ganz interessantes Exilpanorama ergeben. Also würdest du durchaus sagen, dass die Bücher sich gut ergänzen? Oder würdest du im Zweifelsfall eher eins dem anderen vorziehen, wenn man sich jetzt entscheiden müsste?
Die Bücher sind sich aus meiner Sicht trotz des gleichen Themas von der Grundidee her sehr unähnlich. Mhm. Wittstocks Buch ist eine wirklich unterhaltsame Chronik, die ja auch verfilmt wurde bei Netflix. Also nicht sein Buch direkt, aber diese Geschichte als solche ist verfilmt worden. Und Wolfgang Benz hat ein Überblickswerk geschrieben. Mhm. Und wenngleich er auch auf ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeht, die spielen jetzt nicht die allerbedeutendste Rolle. Ganz viele einfache Personen kommen vor. Völlig unbekannte, also für mich völlig unbekannte Intellektuelle. Intellektuelle, von denen ich mal einen Namen gehört habe, aber nicht wusste, was hat der hier noch gemacht, was hat er da noch gemacht. Also es sind für mich sehr unterschiedliche Bücher. Wer sich eher, ich sag mal, emotional auf diese Erfahrung der Flucht einlassen möchte, dem ist Uwe Wittstock, denke ich, das bessere Buch. Aber wer mal das große Ganze sehen möchte und verschiedenste kleine Erfahrungsberichte, die auch zitiert werden, es ist ein unfassbarer Quellenapparat hinten dran. Es ist alles nachweisbar und es ist alles belegt. Dem sei dann eher Wolfgang Benz ans Herz gelegt.
Mhm. Okay. Wie ist es vom Sprachlichen her? Also ich kenne von ihm jetzt nur Allein gegen Hitler. Also das Leben und Tat des Johann Georg Elser. Ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Ich glaube irgendwann
23, 24
so die Dreh. Und sowas, genau. Das hatte ich ja rezensiert. Und dort ist mir aufgefallen, wie umfangreich er arbeitet. Er bettet die eigentliche Kernthema seiner Arbeit in ganz viel Zusatzwissen ein. Also bei Johann Georg Elser beschreibt er auch das Dorf, in dem Elser aufgewachsen ist. Also diese Umgebung, wie die Zeit in diesem Dorf sich abgespielt hat oder in diesem Städtchen, was es da für Besonderheiten gab, wo da Industrie in der Nähe war. Also so dieses soziokulturelle Umfeld und packt diesen Überbau, packt diesen Kern des Attentats auf Hitler so in einen ziemlich umfassenden Kosmos ein. Und das fand ich bei ihm, also hat mich überrascht, als ich das Buch gelesen habe. Man muss sich aber auch ein bisschen darauf einlassen, da man bei manchen Sachen am Anfang so den Zug zum Thema ein bisschen vermissen kann, sage ich mal. Also, dass es sich dann ein bisschen in Beschreibung verliert.
Beschreibung würde ich es gar nicht nennen, aber ich sag mal, wenn du als Beispiel über den Exilort Shanghai erfährst, Informationen, dann musst du natürlich wissen, wie sah das Leben dort aus, von der Grundidee wenigstens. Damit du verstehen kannst, was auf die Exilierten dazu kam. Das ist aber nicht störend. Schwieriger war für mich, zumindest zu Beginn des Buches, die ganz vielen Einzelschicksale, die er quasi lebenslaufartig abarbeitet. Da muss man sich insoweit drauf einlassen, als dass es am Anfang, man versteht nicht ganz, wenn er, aber es ist ja schön und gut alles für die Person, aber was hat denn das jetzt im Großen und Ganzen zu bedeuten? Mhm. Wenn man es dann, ich sag's ganz ehrlich, bis ich es durchdrungen hatte und verstanden habe, was will er damit sagen? Nein, er schildert quasi wie so ein großes Panorama, ganz viele verschiedene kleine Stückchen und verschiedene Geschichten, um eben so ein großes Bild zu bekommen, wie kann das überall laufen, wo sind die gemeinsamen Linien und wo sind gegebenenfalls Unterschiede. Da muss man sich drauf einlassen, ansonsten rein vom Lesefluss her, man muss dranbleiben, ja, aber insgesamt liest sich das wirklich sauber runter. Es ist jetzt kein totaler Page-Turner, dass man nicht aufhören kann. Ich gebe auch zu, dadurch, dass ich jetzt so viel zu dem Thema gelesen habe, es ist dann einfach schwer und einfach hart mit der Zeit, wenn man all diese Erfahrungsberichte gehört und gelesen hat. Aber ich glaube, das ist ein wirklich gewinnbringendes Buch.
Ja, sehr gut. Wie viele Seiten sind es?
Also Fließtext roundabout 350 Seiten, insgesamt okay. 407 mit Register.
Ja, okay. Sehr schön. Gut, vielen Dank. Alex, hast du noch Fragen dazu?
Tatsächlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Okay, nö, ja, alles gut. Dann, was hast du denn in letzter Zeit beendet,
lieber Alex? Ja, Back to the Roots, würde ich sagen. Endlich mal wieder
Grisham.
Ein John Grisham gelesen. Ja,
das ist der zweite dieses Jahr oder der dritte schon?
Nein, der erste, aber nicht der letzte. Das ist, ich glaube, wir hatten vor einem halben, dreiviertel Jahr mal drüber gesprochen, ne? Wenn du mal so ein Jahr lang einen Autor, von dem du ein bisschen was gelesen hast, nicht liest, dann kommt das nächste Buch und du merkst schon auf den ersten Sätzen, ja, das ist der Autor. So ja. Ging mir das tatsächlich bei John Grisham. Also ich habe jetzt fast über ein Jahr kein John Grisham gelesen. Hatte das Buch Der Regenmacher aber die ganze Zeit hier im Regal stehen und wollte jetzt aber, ich wollte nicht mit dem Autor, den ich davor gelesen habe, einfach so weitermachen. Und dachte mir, jetzt machst du mal was anderes, nimmst dir mal wieder John Grisham vor, Der Regenmacher. Und ja, ich habe es tatsächlich nicht bereut. Das ist jetzt, ich versuche ja die Bücher in chronologischer Reihenfolge zu lesen, also nach ihrer Entstehung. Es ist jetzt der sechste John Grisham und wie alle Bücher vorher ist es besser als alle Bücher vorher. Das muss man John Grisham wirklich lassen. Also irgendwie haut der in jedem Buch noch eins obendrauf. Was wollte ich jetzt sagen? Also es ist besser als vorher, aber es ist das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, mittlerweile als John Grisham-Kenner merke ich, okay, hier in diesem Buch oder zu diesem Buch gab es dann doch mal eine Veränderung des Schreibens selber von John Grisham. Es ist, ich würde ihn nicht als den typischen John Grisham bezüglich der vorherigen fünf Bücher bezeichnen. Vielleicht erstmal ganz kurz, worum es geht. Also im Mittelpunkt steht die Familie Black, deren Sohn an Leukämie erkrankt. Der könnte von seinem Zwillingsbruder eine Knochenmarktransplantation erhalten, die ihm auch höchstwahrscheinlich helfen würde. Diese wird aber von der Versicherung nicht übernommen, beziehungsweise nicht bezahlt. Oder als drittes eben, die Behandlung wird abgelehnt oder die Zahlung. Und kurz vor seinem Tod erstattet die Familie dann aber Anzeige gegen den Versicherungskonzern und wird vertreten von einem sehr, sehr jungen Anwalt, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal sein Studium beendet hat. Und das Schöne ist, und vielleicht auch noch der Titel der Regenmacher, weil das hat ja mit Regen und Machen überhaupt nichts zu tun, das ist wohl irgendwie so ein amerikanischer Slang. Wenn du es schaffst, als Anwalt für deine Kanzlei einen derartigen Fall an Land zu ziehen, bei dem absehbar ist, dass wenn du den gewinnst, dass der Kanzlei unfassbar viel Geld verdient, dann regnet es eben Geld und dann ist dieser Anwalt eben der Regenmacher, der Rainmaker.
Krass, okay.
Das ist, ich fand das ganz niedlich. Also die Story an sich ist jetzt nicht super kreativ oder dergleichen, aber ich fand die sehr spannend. Deswegen hatte ich das Buch mir eigentlich vorgenommen, schon vor einiger Zeit zu lesen. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, das Buch ist in der Ich-Form geschrieben und im Präsens. Also zwei Sachen, die ich eigentlich gar nicht mag. Und das könnte vielleicht auch der Grund gewesen sein, weswegen ich das Buch bis heute nicht, bis vor kurzem eben nicht angefasst hatte. Ich wollte es aber jetzt lesen, hab's gemacht und hab's auch nicht bereut. Es ist das sechste Buch, es ist das sechstbeste Buch, nee, nicht das sechstbeste, es ist von allen sechsten das beste Buch bisher. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ja gesagt, es ist so ein bisschen was anderes als die anderen Bücher vorher. Das Buch hat gute 600 Seiten. Die Anklage, also darum, wo es in diesem Buch ja eigentlich geht, geschieht erst auf Seite 180. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass John Grisham noch ein anderes Buch vorhatte, weil es wird wirklich über 180 Seiten, es wird erstmal drüber geredet, wie beendet er sein Studium, seine allerersten Mandanten, eine alte Frau, die scheinbar 20 Millionen zu vererben hat und nicht möchte, dass die Familie das bekommt, oder er soll das Testament aufsetzen. Er arbeitet in so einer Studentenkneipe, die von so einem nicht ganz, von einem recht zwielichtigen Typen geleitet wird, von dem kriegt er dann später auch noch einen Job, verdient sich aber irgendwie erstmal, oder kriegt eine Anstellung bei so einer Anwaltskanzlei, die dann aber kurz vor Ende des Studiums aufgekauft wird und die neue Anwaltskanzlei hat gesagt, nee, dich wollen wir nicht. Also alles in der Schwebe ist sehr, sehr viel, was dann Input kommt. Ich hatte mir dann gedacht, okay, vielleicht macht er hier sehr, sehr viele Erzählstränge auf, die er am Ende irgendwie zusammenführt, aber die lässt er tatsächlich mehr oder weniger so ein bisschen hinten auslaufen. Erwähnt das Ganze mal vielleicht noch mit in zwei Nebensätzen und das war's. Ja, dann Seite 180 und auch das ganz untypisch für Grisham. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ab da, es ist so ein bisschen Fanservice gewesen. Also es ist ganz klar, es ist der Kampf David gegen Goliath. Es ist der Kampf gut gegen böse und es ist von Anfang an klar, gut gewinnt diesen Kampf und es gibt überhaupt keine Zweifel daran, dass noch irgendwas passieren könnte, dass gut diesen Kampf nicht gewinnen könnte. Also das Buch ist sehr linear, also so, aber es ist in einem unfassbaren Tempo geschrieben und es ist halt einfach mal doch schön mit anzusehen, wenn die Bösen mal so richtig eins auf die Nase bekommen und immer wieder eins auf die Nase bekommen und man muss es John Grisham lassen, so ein an sich ja war vermutlich recht langweiliger Gerichtsakt, das schafft er sehr, sehr spannend zu beschreiben. Also okay, klasse. Nach wie vor wirklich ein tolles Buch, es ist nicht das letzte dieses Jahr von John Grisham.
Da gleich eine Frage dazu, macht Grisham das öfter, dass er mit dem Erzählstil und der Perspektive spielt?
Das ist das erste Mal. Warte mal, Erzählstil und Perspektive, jetzt muss ich doch mal kurz.
Also ja, also einmal sozusagen in der Zeitform und ja. Im zweiten im Erzähler.
Ja, ja, ja. Alle anderen waren Wechselt. Sonst immer von außen beschrieben. Ne? Er tut, sie tut und vor allem, oder er tat, sie tat. Und das ist das erste Mal, ich gehe, ich tue. Ich bin da überhaupt kein Freund von, aber das macht bei diesem Buch eigentlich nichts. Wenn du dich die ersten zwei, drei Seiten so ein bisschen dran gewöhnt hast, dann ist das auch wirklich gar nicht mehr schlimm. Aber ich hoffe, das nächste Buch ist wieder in der, in Anführungszeichen, normalen Form geschrieben. Hoffe ich zumindest.
Ja, ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer. Geht's dir da, Max? Bist du da?
Naja, von der Grundidee her geht beides. Ich finde es eigentlich unproblematisch, auch mal einen Ich-Erzähler zu haben, wenngleich mir, und da bin ich ja wirklich Puritaner wie Alex, der klassische autoriale Erzähler, der erzählt und er erzählt Dinge aus der Vergangenheit. Denn das hatten wir bei Caroline Wahl, meines Erachtens, die jetzt nicht in der Ich-Perspektive schreibt. Aber dieses ständig Gegenwärtige bringt eine Hektik rein, die ich nicht unbedingt haben muss. Spannend allerdings, wenn ihr euch erinnert an Sonne und Beton, das ist ja absolut aus der absoluten Gegenwartsperspektive, wo Lukas quasi selber noch Dinge schildert zwischendurch. Und das ist halt insoweit clever, weil du halt auch nur die eine Perspektive hast. Du siehst nicht von oben drauf, sondern du siehst quasi First-Person-Shooter-mäßig nur die eine Person und auch nur das, was sie wahrnimmt. Hat was für sich, gebe ich zu. Aber es muss halt zum Buch passen. Und bei John Grisham, gebe ich zu, bin ich eher beim Klassischen.
Also in der Hinsicht, es war vielleicht jetzt auch nicht die schlechteste Wahl, die er dort getroffen hat. Es geht ja doch um ein recht unschönes Thema. Also die Familie, die ihren Sohn verliert. Er lernt den Sohn noch kennen, in den letzten Lebensmonaten abgemagert, schwerst krank natürlich. Der hat die verzweifelte Familie vor sich, beziehungsweise sieht die verzweifelte Familie um den Sohn sitzen. Die Ehe der Eltern ist vermutlich auch kurz vor dem Aus. Und ich sage vermutlich, weil aus der Ich-Perspektive du erfährst nichts über das Innenleben der anderen Figuren in diesem Roman. Also alles, was drinne geschrieben hat, ist die reine Einschätzung der Hauptfigur, des jungen Anwalts. Und du musst dir als Leser, du musst dich A drauf verlassen, was der Anwalt eben sagt, was er dir als Leser mitgibt. Und das ist, glaube ich, bei dieser Thematik gar nicht mal so schlecht gewählt.
Ja, wird das schon bewusst gemacht. Ne, das ist, wie Max das ja gerade schon gesagt hat, das ist ich weiß ja, warum man das manchmal macht. Es ist ja, man möchte ja mit seinem Buch zu einem gewissen Punkt kommen und man möchte ja etwas ausdrücken, was Bestimmtes. Und dafür muss man manchmal sowohl die Zeitform wechseln, als auch den Erzähltyp wechseln. Den Erzählertyp wechseln. Und da ist immer die Frage, wie gut ist der Autor? Und John Grisham klingt ja, als würde er das mit Bravour lösen. Ich habe gerade, lese gerade ein Beispiel, wo das nicht so gut klappt. Das ist Brandon Sanderson, Der Weg der Könige heißt. Das ist ja diese Fantasy-Geschichte, wo ich mir dachte, ich gebe dem mal wieder eine Chance, und sie hat ganz viele Lorbeeren abbekommen und so weiter. Das Buch ist 800 Seiten lang. Das englische Original ist ein dickes Buch. Das hat man im Deutschen mal wieder in zwei geteilt, wie wir es auch bei Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin haben. Das heißt, diese 800 Seiten ist erst die Hälfte des Buches, des Eigentlichen. Und Brandon Sanderson ist der, der das Rad der Zeit zu Ende geschrieben hat für Robert Jordan, nachdem der gestorben war. Und mittlerweile habe ich so mitbekommen, dass auch über dieses Buch gesagt wurde, es klappt, es funktioniert nur deswegen, weil Brandon Sanderson schon eine Leserschaft hatte. Das ist immer erstmal kein gutes Zeichen. Aber der kriegt das mit dem Erzähler nicht so gut hin. Das ist ein auktorialer Erzähler, aber der hat ganz große Probleme damit, das wirklich durchzuziehen. Also wir folgen, er springt zwischen zwei, drei Hauptcharakteren immer hin und her, und hauptsächlich hängt er an diesen Charakteren und beschreibt hauptsächlich, was diese Charaktere fühlen und tun. Er beschreibt aber auch das Drumherum. Also er hängt schon an einer Person dran, beschreibt aber auch die Umgebung der Person, was die Person wahrnimmt, geht teilweise manchmal darauf ein, was andere Personen wahrnehmen, häufig aber nicht, und hat dann das Problem, dass er dazwischen Informationen packt, wo du merkst, die sind nur für dich als Leser da. Und die sind dann einfach plump verpackt. Also wo du dir sagst, kein Mensch, der in dieser Welt leben würde, würde jetzt darüber nachdenken, was das für Geld ist, mit dem sie da bezahlen. Ich überlege auch nicht, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und dort mit Geld bezahle, oh, das ist ein 5-Euro-Schein. Wir haben noch 10-Euro-Scheine und noch 20-Euro-Scheine. Es gibt auch noch größere Scheine. Das sind 100-Euro-Scheine und 200-Euro-Scheine. Und die einen sind grün, die anderen sind lila. Weißt du, so, das denkt halt kein normaler Mensch. Und anstatt das irgendwie organisch einzubinden.
Ja, das ist das dieses Showdown-Tell, ne? Das ist.
Genau, wird es dir halt irgendwie erzählt, und es fühlt sich dann so, warum tut dieser Charakter das? Warum? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn der Erzähler es nicht schafft, also der Autor es nicht schafft, die Erzählperspektive so zu wählen, dass er dir nicht solche Post-its hinschieben muss mit Erklärungen, dann ist das immer so ein bisschen plump. Und dann ist das immer so ein bisschen schade, weil das reißt dich auch aus der Immersion dieser Welt raus, weil die Charaktere dadurch einfach unglaubwürdig werden. Ja. Aber eben John Grisham scheint das ja ein bisschen besser hinzubekommen. Und sehr schön.
Ja, ich bin mal gespannt. Also, wenn wirklich jedes Buch besser wird, irgendwann muss ja mal der Peak erreicht sein.
Ja.
Ich hoffe, beim 40. Buch, oder nee, ich glaube, beim 41. Buch, das hat er jetzt erst vor ein paar Wochen rausgebracht.
Das ist unglaublich.
Könnte ich mitleben. So, Max.
Was ist denn der nächste, den du dann lesen wirst von ihm?
Das Urteil.
Oh, ne, das ist doch aber
Klassiker.
Das Interessante ist, die ersten 10 Bücher, die sind ja, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, ob das wirklich 10 sind, die sind ja allesamt verfilmt worden. Ne? Die Jury, die Firma, die Akte, der Klient, die Kamera. War
übrigens eins der ersten Bücher, nicht Bücher, sondern Filme, die ich so als Krimi mit 12 oder so gesehen habe. Und der Film hat mich total beeindruckt als ganz junger Mensch, der Klient. Fand ich einen ganz großartigen Film. Aber ich war halt jung. So muss man fairerweise.
Aber die kann man fast alle gucken. Das sind echt unterhaltsame Abendkrimis.
Wenn ich definitiv. Ganz ehrlich bin, tatsächlich, bis auf die Jury kenne ich keinen John Grisham-Film.
Ah, da wird's Zeit, Alex.
Das wird Zeit, ne? Das
wir müssen mal so einen John Grisham-Marathon machen. Wenn du die alle gelesen hast, dann
gucken wir mal. Genau.
Ja.
So, lieber Philipp.
Gut. Icke, ich weiß gar nicht, ob ich darüber hier schon mal im Podcast gesprochen habe. Ich habe von Frank Schätzing Tod und Teufel gelesen. Frank Schätzing hat ja letztes Jahr, also Ende 24, einen neuen Band rausgebracht. In dem Fall wirklich Band, weil es ist Teil 2 dieser Trilogie. Und der neue Band oder das neue Buch heißt Helden. Ist wahnsinnig dick. Ich müsste jetzt lügen, 1040 Seiten. Also so ein richtiger Brecher. Und als der angekündigt wurde, habe ich mich übelst gefreut. Hat mir echt cool. Ein Frank Schätzing im Mittelalter. Super. Ich habe damals sehr gerne Der Schwarm gelesen, die anderen nicht so gerne. Also ich glaube, wie ist denn Moon? Ne, hieß der Moon? Weiß es gar nicht. Also die anderen Schätzings, mit denen habe ich mich nicht so wirklich beschäftigt und an die kam ich auch nicht so wirklich ran. Es gibt da einen, der eben auf dem Mond spielt. Auch Tyrannei des Schmetterlings habe ich dastehen, 2-3 Mal probiert, bin ich irgendwie nicht weitergekommen, da geht es um KI. Also hatte ich Bock. Und dann habe ich aber gesehen, Helden ist der zweite Teil einer Reihe. Da dachte ich mir, hä, krass, okay, habe ich in den letzten Jahren irgendwie verpeilt, dass Schätzing noch einen Historienroman geschrieben hat. Ja und nein. Er hat noch einen geschrieben, Tod und Teufel, aber der erschien bereits in den 90ern. Und den hat man natürlich jetzt neu aufgelegt. Das war das Cover, was ich auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen gezeigt hatte, was so richtig schlecht mit KI generiert wurde. Und das hat mich aber nicht abgeschreckt. Da dachte ich mir aber, okay, ehe ich jetzt anfange mit Helden, lese ich erstmal Teil 1. Mal gucken, wie der ist. Der war dankbarerweise auch deutlich kürzer. Das sind nur 528 Seiten. Und wir haben hier wirklich einen waschechten Historienkrimi. Und es ist auch ein, also man merkt, dass es ein älterer Schätzing ist. Er ist sprachlich noch nicht ganz auf dem Level, auf dem er jetzt mittlerweile ist. Das hat auch Vorteile. Ich habe bei dem zweiten Buch gelesen, gibt es eine Rezension, die nennt es pointiert, das Buch. Da dachte ich mir, Frank Schätzing auf 1000 Seiten und pointiert. I doubt it. mal gucken. Also ich mag seinen Stil, ich mag, wie er dort beschreibend arbeitet, aber ich habe das jetzt auch bei diesen 500 Seiten gemerkt. Da ist schon, also ja, da lässt er sich schon Zeit. Also, worum geht's? Das Ganze spielt in Köln im Jahr 1260. 1260, so ungefähr zur Einordnung, da wurde der Kölner Dom gebaut. Also es gab schon die ersten Bauabschnitte, waren schon fertig. Es dreht sich aber alles noch um den ersten Dombaumeister, nämlich Gerhard Morar oder Morard. Das war der erste Dombaumeister von Köln. Und dieser stürzt unter ungeklärten Umständen 1260 in den Tod. Ist auch tatsächlich so passiert. Diesen Mann gab es wirklich, er war der erste Dombaumeister von Köln. Und er ist tatsächlich vom Gerüst gefallen. Offiziell, also aus den Geschichtsdokumenten etc., nimmt man sehr stark an, es war ein Unfall. Und es gibt auch keinen Grund daran, in irgendeiner Form, also rein historisch, soweit ich weiß, zu zweifeln erstmal. Aber Frank Schätzing macht daraus einen Historienkrimi. Und das macht er eigentlich ganz gut. Und es geht dann letztendlich um eigentlich was ganz Banales, was es im Mittelalter immer mal wieder gab. Verrat, Betrug, Machtkämpfe. So, das ist so im Endeffekt die Grundprämisse des Buches. Wir haben einen Erzbischof von Köln, der mit den Patriziern, also mit den Händlern und Kaufmännern aneinander gerät. Also Patrizier, reicher Adel, Kaufmannsadel, die wollen ihre Macht innerhalb Kölns bewahren, saßen dort in den Räten, und der Erzbischof kegelt die dort so Stück für Stück raus und besetzt die Räte nicht mit neuen Adligen, sondern mit Bürgerlichen, weil er die besser in dem Moment unter Kontrolle hat. Und daraus entspinnt sich eben Story rund um Macht und Verrat etc. Das Ganze ist aber das ganze Buch ist aber aus Sicht eines, sagen wir mal, einfachen Mannes geschildert, nämlich Jakob, genannt der Fuchs. Das ist quasi ein Taugenichts und Dieb. Und die Figuren sind, also Jakob als Figur ist so der liebenswerte, aber vom Leben so ein bisschen mit Pech versehene Unglückspilz. Aber eben doch eigentlich ganz nett. Und der hat seine Fähigkeiten, sind halt, er ist mir eben ein Dieb und er ist da ziemlich gut drin. Also er kann gut rennen und sich verstecken und er kann gut Dinge klauen und ist ein bisschen einfach gehalten, aber eigentlich ganz charmant. Und er gerät eben durch Zufall in diesen Konflikt hinein, weil er eben gerade Äpfel klaut beim Erzbischof im Garten, in einem Baum hängt und sieht, wie ein schwarzer Schatten Gerhard Mohr vom Dom stößt. Und der Mann fällt da runter und Jakob rennt zu ihm hin, guckt, ob er noch helfen kann. Der Mann ist so gut wie tot, flüstert ihm aber noch etwas ins Ohr. So, und damit nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Und es geht dann den Drahtziehern des Mordes, geht es letztendlich darum, dann natürlich alle Zeugen auszuschalten. Und dann entspinnt sich das ganz schnell. Jakob spricht mit ein, zwei Leuten, am nächsten Tag sind diese Leute tot und so weiter. Ja, dann. Und Schätzing macht das auf ganz übliche Schätzing-Manier. Er packt richtig viel sehr gut recherchiertes Wissen um die Stadt Köln, um den Bau des Doms in dieses Buch. Und dazwischen findet halt die Handlung statt. Die Handlung an sich, wenn man die runterbricht, ist die überhaupt nicht spektakulär. Und man weiß auch relativ schnell, wer die Drahtzieher sind. Und dann ist es einfach nur noch interessant, wie löst er das Ganze auf. Und da kommt eben der Punkt hinein, dass es ein älterer Schätzing ist. Ich hoffe, das macht er in seinem neuen Buch dann besser. Hier gibt es so ein paar Momente, gerade am Anfang, wie gesagt, Gerhard Morasch sagt Jakob, als er gestürzt ist, flüstert er eben drei Worte ins Ohr oder vier. Man weiß nicht, welche Worte das sind. Man kriegt das als Leser nicht genannt. Und dann gibt es immer wieder in den ersten 200-300 Seiten Momente, in denen Jakob sich mit irgendjemandem bespricht und irgendwie diese Worte zum Tragen oder zum Thema des Gesprächs werden, sie aber nie ausgesprochen werden. Und weil sie immer im ungünstigsten Moment unterbrochen werden oder weil er dann sagt, nee, das kann ich dir jetzt doch nicht sagen oder irgend sowas und man sich als Leser einfach so ein bisschen verarscht vorkommt und sagt, ganz ehrlich, der einzige Grund, warum wir das jetzt nicht genannt bekommen, ist, weil es die Spannung noch ein bisschen erhöhen soll, aber halt eben künstlich, oder weil diese Worte uns vielleicht schon zu früh auf eine Antwort stoßen könnten. Und dann auf Seite, keine Ahnung, 400 hört man die Worte und denkt sich, ja, hättest du mir auch am Anfang sagen können. Also damit, die hätten mir gar nicht weitergeholfen. Danke. Weil es was ganz Banales war. Und das ist so ein Kniff, der so ein bisschen, der gibt ihm so ein bisschen blöden Anstrich. Ansonsten ist es aber ganz toll geschrieben und es ist wirklich so ein sehr entspanntes Abendlesebuch oder so ein Buch für einen Sommerurlaub oder sowas, wo man sagt, da kann man sich wirklich einer schönen mittelalterlichen Geschichte hingeben. Man lernt ein bisschen was über Köln. Man hat danach Lust, auch so das ein oder andere zu googeln und sich dann noch zu informieren. Und das ist echt schön. Also ein rundum gutes Buch, aber auch kein Must-Read. Also ist jetzt kein Buch, wo man sagt, wenn du das nicht gelesen hast, hast du wirklich was verpasst. Nö. Aber als Einleitung ganz gut. Ich hoffe, bin mal sehr gespannt auf das zweite Buch. Das wird ja ganz opulent eingeleitet. Das ist übrigens nicht beim Emons Verlag erschienen, wie das erste, schlecht animierte, sondern bei Kiepenheuer und Witsch. Und hier heißt es, zeichnet Frank Schätzing das Bild einer abendländischen Gesellschaft im Umbruch. Vor dem Hintergrund gewaltiger Umwälzungen, in denen bereits das Renaissance und die Neuzeit aufscheinen, im ewigen Spannungsfeld von Macht und Moral, schickt Schätzing seinen Helden Jakob auf einen Höllenritt durch die Geschichte. Spielt 3 Jahre nach dem ersten Band, ist ein Pressetext, ne? Da brauchen wir jetzt auch uns nichts drunter, also nichts einbilden, aber das Wort Umwälzung hat mich natürlich ein bisschen getriggert, vielleicht jetzt auch durch unsere Beschäftigung mit aktuellen Welt im Umbruch, Herfried Münkler etc. Diese Begriffe einfach, wenn sich grundlegende Mechanismen einer Welt maßgeblich ändern, ist das sehr interessant gerade. Und dementsprechend auch bei diesem Buch hat mich das so ein bisschen gereizt. Deswegen, also ich werde den zweiten Band auf jeden Fall noch lesen. Bin mal gespannt, ob das wirklich, ob er irgendwann die Trilogie beendet. Also wenn er jetzt nochmal 20 Jahre braucht, dann weiß ich nicht, ob er das schafft und ob ich das dann schaffe. Aber erstmal war es ein ganz guter Auftakt.
Ich hätte da gleich eine Frage. Jo. Hast du noch was anderes von Schätzing gelesen?
Ja, wie gesagt, Der Schwarm. Und Limit heißt das, was auf dem Mond spielt. Das habe ich ungefähr zur Hälfte gelesen. Das sind aber auch irgendwie 1000 Seiten oder sowas.
Ja, der Mann fasst sich nicht kurz.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Weil, da das Buch ja schon relativ früh rausgekommen ist und quasi ein sehr frühes Werk ist, hätte ich gesagt, dort kann man schon sehr gut sein Talent sehen, aber eben auch noch gleich leichte handwerkliche Schwächen, die er dann bei späteren Büchern ausgemerzt hat, beziehungsweise das Lektorat ausgemerzt hat, das weiß man ja in dem Fall nicht ganz genau. Ja. Weil gerade dieses künstliche Cliffhanger-Wesen und ich halte Sachen zurück, damit der Leser ja dranbleibt, das würden meine Schüler manchmal auch gerne in Aufsätzen machen. Ja, einfach nicht. Nein, ich, das kommt erst ganz zum Schluss raus. Herr Bringmann hat gesagt, wir sollen das hier mal erst zum Schluss damit das und so. Das verstehe ich völlig, aber die sind auch 13. So, ja. Und nicht Autoren. Nein, aber es klingt in jedem Fall spannend. Ich habe dieses Buch meinem Schwiegervater zum Geburtstag geschenkt. Der fand es auch ganz gut.
Den zweiten Teil aber, ne?
Nee, den ersten.
Ach, den ersten, okay.
Das clever. Damit ich mir die nächsten Jahre nicht so viele Gedanken machen muss, kann ich dann einfach den nächsten Band dazu schicken.
Was man Schätzing ja wirklich lassen muss, sprachlich kann der echt was. Also die Beschreibung, wie er ausfabuliert, ist, wie gesagt, es eskaliert manchmal dann so Beschreibungen über 2-3 Seiten, aber die sind echt gut. Diese Sätze liest man wirklich gerne. Die sind einfach toll geschrieben. Und diese Bilder, die er damit erzeugt, also er schafft es wirklich mit einer Sprache, lebendige Bilder zu erzeugen. Und das natürlich bei so einem Mittelalterroman ist das natürlich wunderbar. Genau.
Also ich finde das ja sehr mutig, wenn Autoren so ein bisschen durch die verschiedenen Genren springen. Also jetzt Schätzing vom Öko-Autoren oder ist jetzt meinen zu wollen, über Science-Fiction, Historienautor, Krimi-Autor. Kann er das? Also ich habe tatsächlich von Schätzing nur Der Schwarm gelesen. Das ist aber bestimmt schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her. Geht das? 19? Na, so in der Dreher.
Ja, Schwarm müsste irgendwann 2005, 2006 irgend sowas gewesen sein.
Eher 19 Jahre.
2004.
Kann er das? Oder würdest du sagen, Schuster, bleib mal bei deinen Leisten, mach mal lieber, weiß ich nicht, Natur?
Ja und nein. Also was er wirklich gut kann, er kann richtig gut recherchieren. Das merkt man wirklich. Also in welches Thema er sich einarbeitet und welchen Roman er dann daraus gießt, er recherchiert sich da wirklich scheinbar die Finger wund. Weil er verpackt da so viele Informationen. Also Tyrannei des Schmetterlings hatte ich auch einen Teil gelesen, eben auch nicht komplett. Da geht es um künstliche Intelligenzen und Halbleiter etc. Da packt er auch so viel rein, wo du einfach merkst, der Mann hat sich damit intensivst beschäftigt. Das ist kein Halbwissen, wo er so ein bisschen rumfabuliert und sich irgendwas ausdenkt, sondern er schaut sich die tatsächlichen wissenschaftlichen Grundlagen an, schaut, wo sind die Lücken, und in die geht er rein und dort baut er seine Geschichte rein. Und das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen. Ja, dass wir so diese, wenn wir eine fantastische Geschichte hören wollen, also eine ausgedachte, eine fiktive Geschichte, dann wollen wir die ja so vom Gefühl her so haben wie, ja, es könnte möglich sein, weil viele Dinge davon kennen wir, viele Entwicklungen davon haben wir vielleicht auch schon selber antizipiert oder für möglich gehalten jedenfalls. Und dort packt er eine fabelhafte Geschichte rein. Was manchmal nicht so gut klappt, ist die Umsetzung dann, wie gut er aus diesem Material, was er zusammengesucht hat, dann auch wirklich eine spannende Geschichte schreibt oder zusammenpackt. Manchmal verliert er sich sehr in diesen ganzen Details und die Geschichte bleibt dabei so ein bisschen auf der Strecke. Das war bei Limit so, deswegen bin ich nicht über, wie gesagt, ein bisschen weiter als die Hälfte, bin ich dann irgendwann drüber abgestorben, weil es ging nicht mehr vorwärts. Und manchmal, also ja, er ist so ein, auch so ein Autor, wo sich manchmal der Spannungsbogen wirklich erst auf der vorletzten Seite schließt. Und beim Schwarm klappt das sehr gut, weil er es immer wieder schafft, dich mit so einzelnen Punkten gut an der Stange zu halten. Bei Limit hat das nicht so gut geklappt. Dort bin ich zwischendrin ausgestiegen, weil ich mir dachte, warum? Also und jetzt noch irgendeine Konferenz hier und da reden wieder Leute und warum denn? Und dann fehlte mir in dem Moment die Geduld zu sagen, okay, ich lese jetzt noch mal 500 Seiten, um an diesen Turning Point zu kommen. Er macht das nicht auf dem Niveau, also dieses Springen zwischen den verschiedenen Genres, wie es zum Beispiel in Kazuo Ishiguro macht, der ja wirklich ein absoluter Meister darin ist, keine Ahnung, einen bürgerlichen Roman zu schreiben, dann ein Roman über KI mit Clara und die Sonne heißt das, glaube ich, dann diese Dystopie mit Alles, was wir geben mussten oder Der begrabene Riese, wo er auch ins Historische mit reingeht. Der schafft das wirklich, sich sehr gut auf dieses jeweilige Genre einzulassen und auch das Beste aus diesem Genre rauszukitzeln. Aber er wählt auch wirklich er hat ja immer eine Idee, die er erzählen will, also Ishiguro, und dann wählt er das Genre danach und dann das genaue Thema. Er hat ja immer noch eine Metaebene drin und die hat Frank Schätzing mal mehr, mal weniger. Also hier bei Tod und Teufel ist jetzt nicht wirklich eine Metaebene drin. Das ist eine Geschichte und fertig. Also man müsste jetzt gucken, wie das bei Helden ist. Da klingt das ja so ein bisschen an, als würde da irgendwie noch was. Die Neuzeit wirft ihre Schatten voraus. Es würde da versucht werden, noch irgendeine Nachricht mit reinzupacken, irgendeine Metaebene. Bei Tod und Teufel ist das nicht der Fall. Also da, mal abgesehen davon, das Böse ist böse und das Gute ist gut. Und ja.
Schauen wir mal.
Nichts drüber. Genau. Also bei ihm ist das immer so ein bisschen abhängig davon. Aber das Gemeine jetzt an der Sache ist natürlich, ich vergleiche jetzt hier ein sehr, sehr altes Buch von ihm mit einem Buch, das ich 2004 gelesen habe, also 10 Jahre nach oder 8 Jahre nach Tod und Teufel, was 8 Jahre nach Tod und Teufel erschienen ist, und dann 2 angefangenen Büchern, die ich nicht komplett zu Ende gelesen habe. Deswegen bin ich da vielleicht auch nicht der ausgewiesene Schätzing-Experte. Aber es hat mich auf jeden Fall motiviert, immer vielleicht auch mal wieder in die anderen irgendwann reinzuschauen. Aber Max hat es schon gesagt, er kann sich nicht kurz fassen. Und das ist ein Thema. Wann hat man Zeit für so ein Investment von 1000 Seiten, wo man sagt, letztendlich ist es nur, in Anführungsstrichen nur, ein Buch, was am Ende so eine nette Geschichte hat. Und liest man dann nicht lieber 1000 andere Seiten, wo man sagt, da hätte es mir ein bisschen mehr gebracht oder so. Naja.
Sehr schön.
Gut. Dann, wenn ihr jetzt ansonsten nichts mehr, keine weisen Worte mehr habt.
Ja, gut. Muss dich enttäuschen. Für heute sind meine Batterien leer.
Meine auch. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war vielleicht das ein oder andere Buch für euch dabei, was ihr vielleicht auch mal lesen wollt. Oder ihr sagt natürlich, nee, gar nicht interessant. 3 Bücher, die wir uns und überhaupt gar nicht zur Hand nehmen. Dann schreibt uns doch aber auch gerne, was ihr gerade lest. Das interessiert uns natürlich auch immer. Vielen Dank an diejenigen an dieser Stelle, die uns in den letzten Wochen immer mal wieder über Social Media geschrieben haben, mit Vorschlägen, mit Fragen, mit Wünschen für den Podcast und so weiter. Also das ist echt super. Auch wenn wir natürlich nicht alles erfüllen können, beziehungsweise alles berücksichtigen können, hilft uns das natürlich auch bei unserer Ideenfindung und auch bei unserer Planung für den Podcast. Unsere nächste Buchbesprechung kommt Ende März raus. Das wird ein Klassiker gewissermaßen. Auf jeden Fall ist es ein ganz großer Autor, der deutschsprachigen Literatur, den wir da behandeln, den wir auch, soweit ich weiß, noch nicht richtig im Podcast dabei hatten. Wir haben zwar schon öfter über ihn gesprochen, er wurde schon öfter thematisiert, auch schon ein paar Mal erwähnt, auch mit seinen Werken und auch schon auf seine Werke verwiesen, ganz häufig. Aber ihn hatten wir hier noch nicht, deswegen ist es langsam an der Zeit und bis dahin dürft ihr gespannt sein, wer das sein könnte. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt auf jeden Fall gesund, kommt noch durch den Rest des Winters ohne Erkältung oder ähnliches und lest was Schönes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüssikowski.